Kunst ist ja ein Werbefaktor, auch natürlich der Beuys hat gesagt, der hat immer geworben. Also insofern ist er natürlich auch funktionalisiert. Aber ein Aspekt, der mir sehr wichtig ist, ist, dass man die Kunst nicht einfach einsetzt für die Glaubensverkündigung im direkten Sinn, also quasi als Meditationskunst.
In dieser Folge von Orden und Ehre sprechen wir über Kunst und Glauben und über die spannungsreiche Beziehung zwischen Kirche und Gegenwart. Es geht um Werke, die erschüttern und berühren, um die Freiheit der Kunst, um Provokation, Qualität und Schönheit, um Stille und um die Frage, was Kirche und Kunst einander heute noch zu sagen haben. Für dieses Gespräch bin ich bei Pater Gustav Schürkhofer zu Gast. Wiener Jesuit, Künstlerinnen-Seelsorger und Rektor der Jesuitenkirche. Mein Name ist Robert Sonnleitner vom Medienbüro der Ordensgemeinschaften Österreich. Orden on Air. Der Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich. Lieber Pater Gustav Schürkhofer, vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen zu Gast sein darf. Und ich fange gleich mit einer Frage an. Sie sind Jesuit, also Priester. Gleichzeitig sind Sie sehr stark in der Kunstszene involviert. Wie hat dieser Weg begonnen?
Naja, zuerst gar nicht, weil ich habe ja 28 Jahre in der Festung Hohensalzburg gelebt, weil mein Vater Verwalter war. Und da waren Künstler und ich bin mit Künstlern irgendwie aufgewachsen und habe dann Kunstgeschichte studiert und Archäologie, klassische Archäologie. Und während des Studiums ist mir klar geworden, dass das nicht so in Richtung Kunst geht, Kunstgeschichte, Kunst, sondern Glauben, das sind so Akzentverlagerungen, nicht? Also wo man gewissermaßen, weiß auch nicht, ein bisschen so wie die Perle im Evangelium, nicht? Wo man wirklich die Kostbarkeit im eigenen Leben entdeckt. Das ist bei mir der Glaube. Und dann wollte ich eher weg von der Kunst und von all dem und habe aber dann einmal, ich habe dann 3 Monate in einem Obdachlosenhaus auch gelebt, praktisch mit denen, und habe aber entdeckt, dass das Soziale nicht wirklich meine Berufung ist oder quasi das ist, wo ich den Sensus dafür habe. Und dann war ich nach der Priesterweihe für eine Zeitschrift verantwortlich, den Entschluss, das gibt's nicht mehr, der ist inzwischen schon aufgelassen worden. Und da gab's Bilder und da habe ich Kontakte zu Künstlern gesucht dann, wegen der Bilder. Und weil sich's auch so ergeben hat, dann habe ich über die Künstler was geschrieben. Und das ist immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr geworden. Und irgendwie ist da wirklich eine Welt aufgegangen. Und dann hat mir mal ein Mitbruder gesagt, du, schau, red mit dem Provinzial, dass du das auch als Sendung bekommst, wenn dir das so wichtig ist. Und ich habe das dem Provinzial, habe mit ihm geredet und dann habe ich das auch als Sendung bekommen. Das muss man vielleicht erklären bei uns, also bei den Jesuiten, der Provinzial gibt jedem Mitbruder eine Sendung. Da wird zuerst natürlich gesprochen und abgeklärt, auch natürlich überlegt, wo wird jemand gebraucht. Und diese Sendung eben ist Destination, sagen wir, oder a Mission, könnte man sagen auf Englisch. Diese Sendung soll der Mitbruder dann eigenverantwortlich leben. Also da wird ihm nicht viel dreingeredet. Natürlich von der Sache her ist man an alle möglichen Voraussetzungen gebunden, aber da wird ihm nicht jetzt viel dreingeredet, sondern da ist er verantwortlich und das wird vom Orden ernst genommen und auch gestützt vom Orden dann. Alles andere ist so gewissermaßen Hobby oder so, das kann man schon auch machen als Zeitvertreib, aber die Sendung ist das Entscheidende und da für mich dann die Kunst, Künstlerseelsorger nennt sich das. Da für mich das eine Sendung war, wird es auch vom Orden ernst genommen und unterstützt. Das ist eben ganz entscheidend. Und so habe ich eben auch jetzt die Möglichkeit, eine eigene Galerie zu betreiben oder kann in der Kirche Dinge machen. Und das gehört alles zu meiner ursprünglichen Aufgabe dazu.
Darf ich noch einmal einen Schritt zurückgehen? Das heißt, Sie haben Kunstgeschichte studiert und während Ihres Studiums Ihre Berufung gespürt? War das von Anfang an so?
Man muss sagen, in Salzburg wächst man ja irgendwie katholisch auf. Damals war das wenigstens noch so. Da kommt man praktisch katholisch auf die Welt. Also in meiner Schulklasse waren 2 evangelische, nicht sonst alle katholisch. Und ich habe halt sehr herumgesucht dann und ich bin irgendwie ich habe ein religiöses Talent, würde ich sagen. Und mir ist dann einmal, da war ich in Italien, 7 Wochen, um Italienisch zu lernen. Und da ist mir die Bibel aufgegangen oder mir ist auch aufgegangen, oder was mich fasziniert hat, ist der Franziskus. Ich war in Perugia und habe dann Assisi besucht, immer wieder an den Wochenenden, wenn frei war. Und das hat mich sehr fasziniert. Und zwar mich hat fasziniert, dass dieser Franziskus, der nichts hatte, so eine Freude ausgestrahlt hat. Und ich habe mir gedacht, da muss irgendwas zum Entdecken sein. Und damals ist mir, das weiß ich jetzt noch, auf einmal hat mir die Bibel was gesagt. Ganz sonderbar, nicht? Ohne dass mich da jemand angeleitet hätte. Das auf einmal hat mir das was gesagt. Und ich habe das dann weiter verfolgt, diesen Faden. Ich wollte dann schon einmal aufhören im Studium, dann ist mir das verdächtig vorgekommen. Eine Fluchtbewegung ins Kloster, habe ich mir gedacht, das kann's nicht sein. Und dann habe ich irgendwie überlegt, ja gut, das geht jetzt schon in Richtung einer, sagen wir es, eine Lebensentscheidung. Und da ich so, wie soll man sagen, auf der Festung in sehr eigenartigen, gewissermaßen sehr privilegierten Verhältnissen aufgewachsen bin und gelebt habe, nicht im Sinne jetzt von großem Reichtum, das war nicht da, aber streng genommen ein Reichtum an Möglichkeiten und Schönheit. Habe ich mir gedacht, naja, wenn ich jetzt zu den Benediktinern gehe, die in Salzburg ja sehr präsent sind, die ich auch kannte, dann gehe ich von einem Berg auf den anderen Berg, von einer Burg in die nächste Burg, nicht? Melk, Göttweig. Und das kann es doch wohl nicht sein, nicht? Und irgendwie ist mir aufgegangen einmal, dass diese Menschwerdung Gottes ja eine Bewegung ist aus einer privilegierten Situation, nicht? Im Himmel verstehen sich gut und so, alles herrlich, in eine von Not geplagte Welt hinein. Und dann habe ich gedacht, nein, ich muss irgendwie quasi runtergehen zu den Menschen. Das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber es ist ungefähr so wortwörtlich, nämlich ich muss irgendwie runter zu den Menschen und ich muss da hinein in diese Welt. Ich kann nicht in irgendeiner so ästhetischen Sonderwelt bleiben. Und Diözesanpriester, das hat mich eigentlich nicht, das kam gar nicht so recht in Frage. Dann irgendwie haben wir gedacht, Jesuiten, die gehen in die Welt hinein, die Jesuiten, und die haben das gewissermaßen im Programm. Und da, das probiere ich. Ja, und das war ein Volltreffer, muss ich sagen. Ich habe so ein Gespür, wäre ein Volltreffer, weil das war im Grunde genommen genau das Gegenteil von dem, was ich von Natur aus eigentlich betrieben habe, Ästhetisierung und weiß Gott was alles. Und hat sich sehr bewährt, ja, schon. Mir hat eine Psychologin dann gesagt, ich habe instinktiv genau das Richtige gemacht, nämlich ich habe den komplementären Weg zu meiner eigenen Veranlagung gewählt. Und wenn man das macht, dann sind die Chancen, dass man auch persönlich, menschlich wächst, wirklich da und größer, als wenn man der eigenen Neigung folgt und in einen hochästhetisierten Orden eintritt und da halt in der Klosterbibliothek landet, als Verwalter der grafischen Sammlung. Und das hat sich, hat sich bewahrheitet, ja.
In einem Interview haben Sie gesagt, Kunst darf nicht instrumentalisiert werden. Das klingt nach einer klaren Abgrenzung. Was meinen Sie damit konkret?
Ich meine damit, dass man Kunst nicht, also es hat verschiedene Deutungsmöglichkeiten, aber dass man Kunst nicht einsetzt für, wie soll ich das jetzt erklären? Es ist natürlich eine Grauzone, das ist nicht, Kunst wird ja immer auch für Werbezwecke, Kunst ist ja ein Werbefaktor auch natürlich, der Beuys hat gesagt, er hat immer geworben, also insofern ist sie natürlich auch funktionalisiert, aber ein Aspekt, der mir sehr wichtig ist, ist, dass man die Kunst nicht einfach einsetzt für die Glaubensverkündigung im direkten Sinn, also quasi als Meditationskunst. Mhm. Da gibt's denn zum Beispiel ein Beispiel, der Sieger Köder, der ja sehr beliebt und sehr angesehen ist, den würde ich jetzt nicht unter den bedeutenden Künstlern des 20. Jahrhunderts sehen. Dessen Arbeiten werden gern genommen als Meditationsanleitung. Das kann man natürlich machen. Aber ich finde, da geht man an der Kunst vorbei. Der Köder hat schon am künstlerischen Wert, würde ich schon sagen. Oder wenn man sie zum Beispiel einsetzt für thematische Ausstellungen, also was weiß ich, eine Ausstellung über ja, bestimmtes Thema, Familie oder so, kann man machen. Ja, das geht schon. Auch das Dommuseum macht das ja und hat dadurch auch bedeutende Kunst. Aber wenn man die Kunst so illustrierend einsetzt, ist die Gefahr sehr groß, dass man die Kunst als Kunst nicht wahrnimmt, sondern einfach an illustrativen Charakter hängen bleibt. Und die Kunst ist was anderes. Die ist was anderes. Ja, oder propagandistische Verwendung. Das ist die Werbung ist, die Wissen fällt auch eine Art Propaganda, aber Propaganda heißt noch einmal, ist noch einmal schärfer, weil es macht einen kleinen Unterschied aus, ob ich für, was weiß ich, Adolf Hitler Propaganda mache oder ob ich für ein Waschmittel Werbung mache.
Ja,
und im Fall von Adolf Hitler ist zum Beispiel ein schönes Beispiel, weil die Nationalsozialisten in Sachen Propaganda unglaubliche Meister waren und absolute Spitze, auch was jetzt die Avantgarde angeht, die waren, da gab es ja den Hoffmann, den Leibfotografen von Hitler, die haben Dinge gemacht, die von denen haben die anderen und ich vermute die Werbung auch dann gelernt, wie man Dinge angeht. Und man sieht sie jetzt, die haben ein Bild entworfen, das hatte mit der Realität nichts zu tun, ein Bild. Das nenne ich Propaganda, nicht auf eine ganz bestimmte Ideologie hin, ein Bild entwerfen. Und das zum Beispiel, das steht der Kunst völlig entgegen. Völlig. Denn da wird sie vereinnahmt und in dem Sinn übel funktionalisiert. Wirklich übel. Und das darf nicht sein.
Was ist dann für Sie in der Kunst problematisch?
Naja, eigentlich problematisch. Leni Riefenstahl ist Kunst. Mhm. Ja, ist Kunst. Gut, okay. Sehr, da zum Beispiel, am Beispiel Leni Riefenstahl, da wird's für mich sehr problematisch. Auch mit der Propaganda, nicht? Da kann man alle diese Leute, die für totalitäre Regime sich haben vereinnahmen lassen, nehmen. Was anderes ist, ja, da muss man unterscheiden. Also ich hüte mich zum Beispiel, wenn ich in der Kirche was mache, davor sexuelle Inhalte zu berühren, das ist nicht gut. Das ist zwar für mich jetzt nicht so problematisch, muss ich sagen. Also der Hrdlička zum Beispiel war da ein schönes Beispiel dafür. Der ist ja pralle Sexualität da und dort. Für mich ist das nicht so problematisch, aber ich weiß, dass es bei vielen oder nicht wenigen Menschen etwas berührt, das sie mit dem Religiösen nicht zusammenbringen können. Und erstens einmal möchte ich das aus Respekt vor den Menschen nicht und zweitens aus Respekt vor der Kunst nicht und drittens aus Respekt mir gegenüber nicht, weil da ist man rettungslos verloren. Also das hat es ja mal gegeben vor vielen Jahren, eine Chrytlitschka-Ausstellung im Dommuseum und da war es das letzte Abendmahl von Leonardo, restauriert von Pier Paolo Pasolini, wo diese Männergruppe in sexueller Erregung dargestellt wurde. Ja, ich meine, ich nehme diese Dinge nicht so wahnsinnig ernst, muss ich sagen. Aber das war so präsentiert, dass man es sehen musste. Und da hat es natürlich einen furchtbaren Wirbel gegeben, weil das für so und so viele Leute eine Beleidigung dieses heiligen Inhalts ist. Kann ich verstehen, muss ich sagen. Für mich nicht, aber kann ich verstehen.
Viele Menschen erleben Kirche als eher traditionell, beziehungsweise als eher vorsichtig. Kunst hingegen ist oftmals radikal. Wo sehen Sie die größte Spannung zwischen diesen beiden Welten?
Es ist ja interessant, dass man überhaupt von zwei Welten spricht, weil das war lange Jahrhunderte nicht so. Und ab 1800 circa kann man das feststellen. Man kann auch kunsthistorisch das schön zeigen. Und im 19. Jahrhundert ist so eine Teilung eingetreten. Und zwar hat sich da eine Kirchenkunst entwickelt und eine säkulare Kunst. Wobei die Kirchenkunst, das hat schon eben so in der ersten Jahrhunderthälfte begonnen, war am Anfang auf einem hohen Niveau. Nicht? Man muss nur an den Kuppelwieser denken bei uns oder Fürich, und das waren qualitätvolle Sachen, jetzt nicht die Top-Garnitur der europäischen Kunst, aber sehr qualitätvoll und gut. Bei uns im Orden habe ich jetzt kürzlich einen Artikel über den geschrieben, den Franz Stecher gegeben, der wirklich ein hervorragender Maler war. Und diese Kunst hat sich weiterentwickelt und man sieht es ja sehr schön eben bei uns da in der Altlerchenfelder Kirche, auch die ja vollständig ausgestattet ist. Oder die Votivkirche ist ein Beispiel vor aller Augen. Technisch, intellektuell ein unglaubliches Meisterwerk, künstlerisch, naja, bedeutungslos jetzt, wenn man ein bisschen sehr streng ist. Das würde man nicht unter die bedeutenden Architekturen des 19. Jahrhunderts einordnen, aber also vom künstlerischen Gesichtspunkt. Und diese Kirchenkunst hat sich weiterentwickelt, immer weiterentwickelt und ist interessanterweise, es war ja global eigentlich, das hat es überall ein bisschen so gegeben. Etwa in China hat man gotische Kirchen dann gebaut und so. Und parallel dazu kam diese säkulare Kunst, das hat mit Goya im Katholischen angefangen und ging weiter. Und dann kamen eben die sogenannte Moderne, der Cézanne, Van Gogh und so weiter. Und das hat sich irgendwie parallel entwickelt. Die kirchliche Kunst oder die kirchliche Kultur ist eigentlich immer schwächer geworden. Auch in der Musik gab es die Cäcilianer und alles mehr. Das ist immer schwächer geworden und eigentlich ein bisschen steril, weil es in sich geschlossen war und bis hin zu diesen zuckersüßen Erstkommunionsbildern, das sind die letzten Ausläufer. Wobei man muss sagen, die Architektur war da eine Ausnahme. In der Architektur ist es anders. Aber die ist schwächer geworden und es hat sich eben eine Moderne entwickelt, die im Grund mit der Kirche nichts zu tun hatte, Allerdings war das eine Schuld der offiziellen Kirche, denn der Cézanne war gläubiger Katholik. Der Van Gogh war tief religiös. Der Gauguin hat auch so Elemente gehabt, das ist ein eigener Fall gewesen. Und das geht so weiter und da hätte es jede Menge Anknüpfungspunkte gegeben, aber das hat man anscheinend nicht wahrgenommen. Und es gab von Seiten der Kirche wirklich schwere Vorbehalte dieser modernen Kunst gegenüber, weil da die christlichen Inhalte kaum mehr vorgekommen sind. Also ich weiß, beim Van Gogh, das sind ja so die Ahnherren, beim Van Gogh gibt es zwei Bilder mit dezidiert christlichen Inhalt und beim Cézanne auch, bei einer großen Bildproduktion. Und das ist interessant und das hat mich immer beschäftigt, was ist das? Denn normalerweise wären heutzutage, wenn man Verbindung Kirche-Kunst sucht, eigentlich eher die Inhalte beachten. Nicht? Wo kommt noch ein Kreuz vor oder wo gibt's eine Maria oder wo gibt's einen Heiligen oder irgendwie so ähnlich. Oder wo ist so ein Kreuzsymbol zu sehen, Arnulf Reiner. Aber ich glaube, das kann man machen. Aber da bewegt man sich eigentlich eher auf einem Abstellgleis. Und die Schnellzüge fahren aber vorüber. Und ich suche einen anderen Zugang. Also ich denke da eher in so einem Parallelen.
Und wie veränderte sich das im 20. Jahrhundert?
Im 20. Jahrhundert hat man, das kann man schön zeigen, wirklich die Außenseiter als kunstwürdig entdeckt. Und zwar die Kunst der Geisteskranken, wie es damals hieß. Das war so 1910, 1920. Die Kunst der Kinder hat man auch entdeckt. Dann hat man der Klee, dann hat man entdeckt die Würde der kleinen Dinge, also Abfall des Schmetters. Und das kann man wirklich schön in Parallele sehen zur Entdeckung der Welt in den Augen Jesu Christi, nämlich die kleinen Leute, die Kranken, die Schwachen, die Gestörten, die Sünder generell und auch die kleinen Dinge, Samen, Körner, lauter so Zeug. Und das ist wirklich interessant und das kann man parallel sehen. Man darf es nicht ineinander verschneiden. Dann würden wir es funktionalisieren, nämlich, das ist auch so. Oder zum Beispiel diese Kunst auch der Inhaltslehre, ne, das hat es dann im 20. Jahrhundert, das hat bei Malevich begonnen, so dieses schwarze Quadrat auf weißem Grund. Der hatte einen starken Bezug zu Ikonen, auch der Malevich, der war ja nicht so quasi gottlos, das kann man wirklich nicht sagen. Und dann, das kam halt erst nach dem Nationalsozialismus sehr stark diese Monochromie, also die monochromen Bilder beim Yves Klein, beim Manzoni, bei Lucio Fontana und so weiter, oder Bischofshausen in Österreich. Und diese Monochromie, dieses quasi, da wird ein Inhalt getilgt und es ist völlige Stille. Das ist religiös unglaublich wichtig auch, ne? Das muss man aber auch parallel sehen, weil da ist eben nichts Heiliges dargestellt in dem Sinn. In der Musik, ne? Da kenne ich mich nicht so aus in der Musik, aber da ist zum Beispiel die Stille, das ist sehr auffallend, die Stille spielt in der zeitgenössischen Musik eine große Rolle, nämlich komponierte Stille, nicht nur Generalpausen.
Ja, John Cage zum Beispiel.
Der Cage, ja, mit dieses 4 Minuten 33. Und das zum Beispiel, das fasziniert mich. Und da gibt's Parallelen und man sieht, eigentlich, möglicherweise kann man die Dinge so anschauen, dass auch in der Gesellschaft einem die Gottseligkeit nicht jetzt direkt anspringt, in der Form, dass 70% in die Kirche gehen und die anderen 30%, die nicht gehen, sind fußkrank und können nicht gehen. Ein frommes Volk, insgesamt Gott verbunden und hingebungsvoll, so ist es ja nicht mehr. Aber es gibt einen Sozialstaat, das ist ja das reine Wunder, das hat die Kirche in Jahrhunderten nicht so zusammengebracht. Es gibt eine unglaubliche Pflege für die alten, schwachen, kranken und kleinen. und. Und das heißt, eigentlich, da ist in all dem, kann man ja wirklich feststellen, wirkt dein Geist ein sehr guter. Ich meine, mir geht's jetzt zum Teil auf die Nerven, wie banal alles abläuft. Ne? Aber es ist schon so zu sehen, dass da gibt's einen guten Geist. Und das, glaube ich, das könnte man stärker betonen und nicht so viel herumjammern, dass der Glaube schwindet. Ich bin da eher skeptisch, nicht? Die Zugehörigkeit zur Institution schwindet, das stimmt, ja. Aber muss das heißen, dass der Glaube schwindet?
Ich habe den Eindruck, der Glaube schwindet nicht. Er verändert sich, er wird individuell.
Ja, natürlich, es ist schon problematisch, das stimmt, er wird sehr individuell, dann reißt irgendwie der Faden zu einer Gemeinschaft und dann, ich kann ja das beobachten auch, nicht? Und dann entwickelt man alle möglichen personalisierten Spiritualitäten von Engelwesen mit Steinen und weiß Gott was alles. Und aber ein bisschen merkwürdig, nicht? Weil natürlich eine Religion ist eine alte Sache und mit viel Erfahrung und da wären viele Sachen, die halt heutzutage so, wie soll man sagen, aufgrund einer Bedürfnislage kultiviert werden, werden auch wieder relativiert. Nicht? Mein Stein ist schon ganz schön, aber von Steinen kommt die Erlösung auch wieder nicht.
Sie sprechen auch in einem Interview, dass Irritation wichtig ist. Irritation kann aber auch provozieren. Gibt es für Sie Situationen, wo die Kunst im kirchlichen Kontext zu weit gegangen ist? Ich denke zum Beispiel an die Hellwellenbilder im Stephansdom.
Naja, ich finde, vieles kann man sich ersparen, wenn man auf Qualität setzt. Und der Hellenwein hat nicht die Qualität, muss ich sagen. Der Hellenwein früher, das waren schon, es ist nicht mein Kunst kann einem gefallen oder nicht gefallen, aber die Qualität ist ein anderer Fall wieder. Und der Hellenwein früher hat durchaus, würde ich sagen, eine Qualität gehabt in den Bildern, aber er ist da in eine Art von Massenproduktion gegangen mit diesen verwundeten Kindern, Mädchen und so, die das Ganze banalisiert hat. Und konkret im Stephansdom ist es halt einfach schwach gewesen. Es ist schwach gewesen. Ich hätte das, ehrlich gesagt, ich hätte es nicht zugelassen.
Ist das in dem Fall zu weit gegangen?
Ja, in dem Fall ist es zu weit gegangen. Aber ich glaube, da, so wie beim Hrdličku, nicht, das, der hat ja in der Barbara-Kapelle hat er die Restituta Kafka hat da ein Relief gemacht, das schon ziemlich drastisch ist. Das ist schon okay. Nicht? Die war offenbar eine sehr kräftige Frau und die ist da mit Busen und so, wie Hrdličku alt ist. Das geht schon. Aber man könnte in der Kirche könnte man zum Beispiel kein Grabmal so machen wie das Grabmal für seine Frau, wo da ein dickes, nacktes, weibliches, also dick, nicht üppig, Wesen von hinten umklammert wird von Tod, der mehr oder weniger mit ihr kopulieren will. Das geht am Zentralfriedhof, aber ging in der Kirche nicht, zum Beispiel. Nicht? Der Hrdličku hat allerdings eine Qualität, das muss man schon sagen. Aber sonst, nein, ich wüsste nicht. Es hat immer wieder Fälle gegeben, wo man dann Kunstwerke entfernt hat, früh schon, nicht? Der Caravaggio. Da wurde ein Altarbild, das vorgesehen war für St. Peter, das hat man nicht zugelassen. Und ich würde generell wirklich sagen, wenn man auf Qualität achtet, dann kann man vieles ausscheiden, allerdings nicht alles. Weil, also was ich einmal erlebt habe, ich habe da den Manfred Erjauz und den Michael Kinzer gebeten, die wollten den Altar umgestalten und der Michael Kinzer hat Altar, Ambo und Priestersitz gestaltet. Das gibt's jetzt noch in der Kirche, weil wir das angekauft haben. Das ist so gut. Und der Erjauz hat ein Kreuz gestaltet, das haben wir auch angekauft, weil es so gut war, und Altargerät, also ein Kelch und Hostienschale, alles aus Lego. Jetzt hat, ich meine, ein Kelch aus Lego ist natürlich schon gewagt und Hostienschale aus Lego ist auch gewagt, Kreuz aus Lego ist auch gewagt, das haben sie ja zweimal dann zerschlagen. Und da hat es doch einen ziemlichen Wirbel gegeben, nur was das Kreuz betrifft, ist es so, dass im horizontalen Kreuzbalken dieses Lastauto drinnen ist und Transport der quasi der Grundgedanke ist, nicht? Qui tollit peccator mundi, der die Sünden der Welt trägt. Jesus, ein Transportunternehmer, so ungefähr. Und viele haben das da, oder manche haben das so interpretiert, da ist Jesus durch ein Auto ersetzt worden, das stimmt nicht. Es ist ein Kreuz ohne Korpus, und da, nur hat es das nie gegeben zuvor in der ganzen Bildgeschichte. Und jetzt ist natürlich ein Problem, weil man mit Bildern ist man gewohnt, das geht ja sehr schnell, und dann ist ganz was anderes. Und bei Kelch und Patene, das habe ich verfolgt und Praxis einmal da nicht zu verwenden de facto. Aber ich habe es einmal dann verwendet als meine persönlichen Gefäße und bei einer Pfingstmesse und da hat sie da hat's einen Wirbel gegeben und es war aber dann eher es war nichts mit nichts. Aber das sind Sachen, da kommt man so in Grenzsituationen hinein.
Sind einen Künstlerinnen und Künstler Seismographen der Gesellschaft. Was spüren Sie früher als andere?
Es ist immer gut, wenn man einen größeren Abstand hat, dann kann man das besser sehen. Also zum Beispiel beim Goya ist es so, dass Gott nicht mehr dargestellt wird. Beim Goya gibt's eine Kirchenausstattung und da ist eine Stelle, wo eigentlich Gott Vater vorkommen müsste, aber das ist nur ein Spalt mit Licht. Da beten die Engel hin. Und da merkt man, und es gibt da Untersuchungen auch, dass so bis 1850, da ist die Geschichte des abendländischen Gottesbildes vorbei in der Kunst. So ein Schöner, glaubt, der hat recht. Kann natürlich sagen, nein, danach hat's auch, aber unterm Strich hat er recht. Das heißt, da hat sich in der Wahrnehmung der Welt hat sich da grundsätzlich was verändert. Und die Aufmerksamkeit geht den Dingen der Welt zu, Gegenständen und so. Nicht? Man malt nicht mehr so, einfach so wie bei mir in der Kirche, einfach wie selbstverständlich eine Dreifaltigkeit ins Gewölbe. Und das ist schon interessant. Das ist interessant. Und interessant ist, finde ich auch, dass in der Kunst, aber das ist jetzt die Betrachterseite, dass man entdeckt hat, was da diese Geisteskranken unter Anführungszeichen machen, das ist ja Kunst. Insofern ist diese Kunst des Geisteskranken ist ja auch ein Zeichen dafür, dass man in diesen Menschen nicht nur die kranken Wesen sieht, sondern auch schöpferische Elemente. Man muss nur gucken dahin. Oder beim Schwitters natürlich diese Sache mit der Aufwertung des Abfalls. Der Schwitters ist ja wirklich, das ist einer wirklich von den ganz Großen im 20. Jahrhundert, wortwörtlich, ne, dass Abfall dann seine Collagen gemacht hat. Damals hat man das, der war schon bekannt, aber nicht so beachtet und das ist etwas von wirklich Großen der Kunst. Also diese Entdeckung des Abfalls, das hat man ja, wenn man an die 50er denkt, war man weit weg davon. Und also solche Dinge, glaube ich, sind da im direkten Sinn. Die Künstler sind, insofern sind es natürlich auch, haben es was Prophetisches, als sobald eine totalitäre Herrschaft beginnt, wird's arg für sie. Das hat man bei den Nazis gesehen. Das hat man in Russland gesehen, also in der Sowjetunion gesehen, das kann man überall verfolgen. Insofern müssten die Alarmglocken läuten, wenn plötzlich so die Ausgrenzung von Künstlern beginnt. Wirklich die Alarmglocken läuten. Das trifft ja auf Religion dann auch zu, interessanterweise. Da sind sie sich wieder ähnlich. Also ich würde so in die Richtung, würde ich sehen.
Sie sind ja auch Künstlerinnen und Künstlerseelsorger. Frage, wie läuft so ein Gespräch ab? Womit kommen die Kunstschaffenden zu Ihnen?
Die kommen mit Kunstwerk, wollen Sie mir. Aber ich habe es früher nicht so gesagt. Also alle wissen, dass ich Priester bin. Das verberge ich nicht und verschweige es nicht. Und das wissen die alle. Und ich bin auch immer wirklich sehr, sehr wohlwollend aufgenommen worden, wirklich. Ich habe da nie wegen meines Priestertums oder des Glaubens wirklich eine Ablehnung erfahren. Nee, da kann mich jetzt nicht erinnern, aber denke nicht. Und sonst, diese Künstlerseelsorge, eigentlich besteht sie darin, dass ich mich schlicht und einfach interessiere für das, was die machen. Und dann kann es sein, dass es manchmal selten Taufen gibt oder Hochzeit oder so. Oder dass jemand wieder eintritt in die Kirche. Aber das ist wirklich sehr, sehr selten. Im Wesentlichen ist es einfach ein sich dafür interessieren. Ich denke manchmal, wieso die Mitbrüder, die nach China gegangen sind und einfach in diese Kultur eingestiegen sind. Und naja, Bekehrungen hat es dann auch, aber nicht so viele gegeben. Also darin besteht es wesentlich und dass ich einfach in Kontakt mit ihnen lebe.
Ein Ort wie die Jesuitenkirche steht auch symbolisch für die Begegnung zwischen Tradition und Gegenwart. Welche Rolle spielen solche Räume für Ihre Arbeit? Oder anders ausgedrückt, warum moderne Kunst in einer barocken Kirche?
Ja, weil ich keinen anderen habe. Es war halt 10 Jahre war ich in Leinz in der Konzilsgedächtniskirche. Die ist wirklich modern. Da habe ich es auch gemacht. Aber hier im Barockraum, diese alte Kunst hat ja auch etwas Zeitgenössisches, einfach weil wir sie sehen und wir sehen sie anders als die Leute damals. Das kann man wohl annehmen. Und dann finde ich, man hat diesen unglaublich schönen Raum. Und die Frage ist, was macht man jetzt damit? Und was möglich ist, ist, dass man diesen Raum mit einem Leben erfüllt, zu dem viele beitragen. Und das kann man erfahren. Und ein Leben eigentlich in dem Sinn, dass es ein freudig gelebtes Leben ist. Das kann man am Sonntag, 10.30 Uhr, muss man nur kommen, kann man wirklich erfahren. Das weiß ich von den Leuten. Und da ist Musik und da sind viele Freiwillige beteiligt. Es gibt bei uns keine Kinderministranten, das machen Erwachsene, einsammeln, lesen, das vorbereiten und so weiter, mithelfen. Zweimal im Jahr gibt's einen Kirchenputz, da kommen immer Gruppen zusammen und so. Das ist so ein Leben. Und zu diesem Leben trägt die Kunst auch bei, die Musik vor allem, dann gibt's eben verschiedene Musikformate und die bildende Kunst auch. Also, und da spielt's keine Rolle, ob das barock ist oder mittelalterlich oder 19. Jahrhundert wäre schwieriger, weil das da in der Votivkirchen täte immer schwer, muss ich sagen, aber wahrscheinlich täte ich's auch probieren, aber täte immer schwerer.
Letzte Frage. Was kann die Kirche von der Kunst lernen und was kann die Kunst von der Kirche lernen?
Ich glaube, was die Kirche von der Kunst lernen kann, ist ein Sinn für Schönheit. Das muss nicht Schönheit im gängigen Sinn sein, aber wirklich ein Sinn für Schönheit. Es kann auch die Schönheit, wirklich die Leinz- und Konzilsgedächtniskirche ist ein brutalistischer Bau, aber ich finde, dieser Beton und so wie das ist, es ist schön. Das ist das eine. Das zweite ist, glaube ich, wirklich auch ein Sinn für Form, beziehungsweise für die Präzision von Form. Man muss da wirklich präzise sein. Warum? Weil vielfach ist die Kirche, da muss man nur so ein bisschen schauen, was die Ästhetik angeht, wirklich abenteuerlich. Das ist so eine Art Jungscher Ästhetik, was man da vorfindet. So ein unbekümmertes Herumtun und wie es einem gerade zumute ist. Und das ist ein bisschen traurig. Man muss nur schauen, man muss nur in Stephansdom hineingehen. Das was da alles ein Kuddelmuddel von Sachen in diesem vorderen Bereich. Und da kann man wirklich was lernen. Ich glaube, man könnte auch was lernen, die Achtsamkeit für die kleinen Dinge angeht. Das würde ich schon sagen. Beziehungsweise was dieser Ernst der Stille betrifft oder so, das könnte man auch was lernen. Die Kunst von der Kirche, naja, also da ist für mich, gibt's einen Punkt, wo ich glaube, das ist natürlich schon ganz wichtig. Die Kirche bietet der Kunst, also wenn ein Kunstwerk bei mir in der Kirche ist, die Kirche bietet der Kunst einen Echoraum, der nicht nur 10 Jahre alt ist oder 5 Jahre oder 2 Jahre, sondern 300 Jahre, 3000 Jahre. Also das kann man wirklich sagen, nicht das christlich-jüdische Tradition. Und das geht natürlich auch, muss man sagen, in die Antike hinein, 3000 Jahre Echoraum, wenn da was hineinkommt, das hat bekommt eine ganz andere Bedeutung, als wenn ich so ein Bild in eine Galerie hänge oder in ein Museum hänge, wo es halt in eine zeitliche oder inhaltlichen Kontext gestellt wird. Und da kann die Kunst von der Kirche wirklich profitieren, würde ich sagen, bei meinem Lernen. Ja, ich fürchte, sonst kann die Kunst von der Kirche nicht weiß Gott was lernen.
Danke, Pater Gustav Schörkhofer, für dieses schöne und nachdenkliche Gespräch. Und danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Wenn Sie möchten, schicken Sie uns Ihr Feedback gern unter medien@ordensgemeinschaften.at. Ich würde mich sehr darüber freuen. Mein Name ist Urs Sonnleitner und ich freue mich schon, Sie das nächste Mal wieder bei Orden und Air begrüßen zu dürfen. Alle Folgen unserer Podcast-Reihe finden Sie auf www.ordensgemeinschaften.at. Danke und auf Wiederhören.